Deutschen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des Tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Darin stellen wir Ihnen heute im Gespräch den Übersetzer und Schriftsteller Radek Mali vor. Schwerpunkt des Interviews ist dabei sein neu herausgegebener Gedichtsband mit Werken von Hugo Sonka Sonnenschein. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. 6. Juli 1415. An diesem Tag ist der tschechische katholische Priester und Kirchenreformator Jan Hus als Ketzer auf dem Scheiterhaufen in Konstanz verbrannt worden. Sein Name und das Datum seines Todestags sind im Gedächtnis der Tschechen fest verwurzelt. Bei den Jüngeren vielleicht vor allem deshalb, weil der 6. Juli inzwischen tschechischer Staatsfeiertag ist. Der zum Tod verurteilte Hus sollte spurlos von der Welt verschwinden, daher wurde die Asche vom Scheiterhaufen in den Rhein gestreut. Doch in Wirklichkeit wurde der Reformator dadurch nicht vergessen gemacht, im Gegenteil. Seit geraumer Zeit spricht man über das zweite Leben von Jan Hus, das bis in die heutigen Tage andauert. Einen Einblick in die Hus-Rezeption vermittelt Ihnen Jitka Mladková in einem weiteren Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Über Jan Hus war bei Radio Prag mehrmals und in verschiedenen Zusammenhängen die Rede. Hier trotzdem einige Eckdaten zur Einleitung. Christi. 1396 wird Hus Magister der freien Künste an der Prager Karls-Universität. 4 Jahre später wird er zum Priester geweiht und übernimmt dann erst einmal als Rektor die Leitung der Universität. 2 Jahre später wird er Priester in der Bethlehemskapelle in Prag. In seinen Predigten kritisiert Jan Hus scharf die Zustände in der katholischen Kirche. 1410 wird er deswegen mit einem Kirchenbann belegt und kurz darauf von der Kirche exkommuniziert. Er muss Prag verlassen, findet aber als Wanderprediger viele Anhänger. Im Oktober 1414 folgt Hus dem Aufruf des 5. Konzils, nach Konstanz zu kommen. Dort lehnt er es ab, auf seine Lehre zu verzichten und wird als Ketzer zum Feuertod verurteilt. Der Märtyrertod von Jan Hus löste bekanntlich große Turbulenzen aus. Etwa 15 Jahre lang rollten die Hussitenkriege über das Land. Dieses Kapitel der tschechischen Geschichte hat sich dann im Laufe der folgenden Jahrhunderte auch in der Wahrnehmung von Jan Hus niedergeschlagen. Hus war einfach ein brenzliges Thema im Verhältnis der tschechischen Gesellschaft zur katholischen Kirche. Bis heute, fast 600 Jahre nach dem Tod von Jan Hus, ist die Wunde nicht ganz verheilt. Das Thema hat der Historiker Jaroslav Šebek am diesjährigen 6. Juli in einer Betrachtung für den tschechischen Rundfunk angesprochen.
Der Verlauf der Husfeierlichkeiten hierzulande war nicht selten voller Emotionen, die vor allem in der Zwischenkriegszeit wiederholt Wellen schlugen. Jene Zeit war wie ein Schmelztiegel, in dem sich neue und traditionelle Sichtweisen auf unsere Geschichte kristallisiert haben. Hinzu kamen aber auch alte Mythen, vor allem die des 19. Jahrhunderts, bei denen geistliche Persönlichkeiten oft als profane Helden und Kämpfer für nationale Angelegenheiten präsentiert wurden.
Mit anderen Worten, Hus' Vermächtnis wurde des Öfteren übertüncht, je nach den ideologischen bzw. politischen Zielen. Für viele war es kein Problem, Hus und die Hussitenbewegung sozusagen maßgeschneidert für sich zu interpretieren, und das floss auch stark in die Fachliteratur ein. So ging es zum Beispiel im politischen Tauziehen zwischen den Alttschechen und Jungtschechen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch um die Frage der Rehabilitierung von Hus. Die Jungtschechen erklärten sich zu den Verfechtern der hussitischen Tradition, auf die sie sich in ihrem Kampf gegen den Adel und die Kirche stützten. 1868 veranstalteten sie sogar einen demonstrativen Marsch von Vertretern des öffentlichen und kulturellen Lebens nach Konstanz. Ein Jahr später lieferte man sich ein scharfes Wortgefecht in der Presse. Die Jungtschechen lehnten paradoxerweise aber die Rufe nach einer Revision des Urteils gegen Hus von 1415 ab. In der Tageszeitung Narodni Listy war damals zu lesen, Zitat:
Der große, von dem Bischofs- und Prälatenchor verurteilte Reformator ist für die Geschichte der menschlichen Aufklärung viel wichtiger als ein von denselben Hoheiten begnadigter Priester.
Auch die tschechischen Katholiken lehnten eine Revision des Urteils ab, jedoch aus einem anderen Grund. Ihrer Auffassung nach war die Verurteilung von Hus rechtens. Die Diskussion um Hus hat praktisch die gesamten neuzeitlichen Änderungen in der politischen Landschaft hierzulande begleitet. Im Artikel, der im Juli 1904 in der Narodni Liste erschien, bezeichnete der anonyme Autor die Hus-Verbrennung als einen Justizmord und als Grund dafür, dass sich die Tschechen bis dahin mit Rom nicht ausgesöhnt hatten. Der Autor verwies dabei auf die Streitigkeiten um Jeanne d'Arc und Giacomo Savonarola, die die katholische Kirche zu klären gewusst habe. Auch dieser Artikel war eine Initialzündung für eine neue Polemik um Hus. Die tschechische Historiographie des 19. Jahrhunderts hat Jan Hus und der auf seiner Lehre fußenden Hussitenbewegung große Bedeutung beigemessen. Der Historiker František Palacký bezeichnete dies sogar als Höhepunkt der tschechischen Geschichte. Dafür erntete er aber Kritik. Auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden allerdings die Gefechte um Jan Hus fortgesetzt. Sie waren sogar noch intensiver. Dazu der Historiker Jaroslav Šebek Ende Juni bei einer Presse Konferenz in Prag.
Die größten Turbulenzen um die Hus-Fragen beginnen mit der Ersten Republik. Hus und im Prinzip alle Traditionen der Reformation werden zum Grundpfeiler des neu gegründeten Staates erhoben. Damit wird eine Art Kontrapunkt zu den katholischen und konservativen Traditionen gesetzt.
Nach der Gründung der Tschechoslowakei 1918 setzte sich auch ihr erster Präsident T.G. Masaryk eindeutig für die Persönlichkeit von Jan Hus sowie die prinzipiellen Ideen seiner Lehre ein. Der Todestag von Jan Hus wurde zum Gedenktag ausgerufen. Der damalige renommierte Historiker Josef Bekas, der sich mit der Auffassung der tschechischen Geschichte von Palacký und Masaryk in vieler Hinsicht nicht identifizieren konnte, schrieb 1918:
Wenn wir schon einen Jan Hus-Festtag haben, sollten wir versuchen, diesen durch das Kennenlernen des wirklichen Hus einzuweihen. Ich glaube, das kann insbesondere dazu beitragen, dass der große Feiertag in unserer Geschichte aufhört, zugleich auch ein Kampf- und Ärgertag zu sein.
Der Aufruf des Historikers wurde allerdings nicht erhört. Am 6. Juli 1925 wurde der Hus-Feiertag sogar zum Auslöser einer Affäre, mit der sich für mehrere Jahre eine tiefe Kluft öffnete zwischen dem tschechoslowakischen Staat und dem päpstlichen Stuhl. Der 510. Todestag von Hus wurde zum Staatsfeiertag erklärt, und an den Feierlichkeiten nahm neben Staatspräsident Masaryk auch die Regierung teil. Das wurde von der katholischen Kirche als eine Provokation empfunden. Der päpstliche Nuntius Francesco Marmaggi verließ aus Protest Prag und brach damit die diplomatischen Beziehungen zwischen der CSR und dem Vatikanstaat ab. Erst 1927 einigten sich beide Seiten auf einen Modus Vivendi. Ein Jahr später traf in Prag ein neuer Nuntius ein. Der Streit sei aber nicht nur ein Konflikt zwischen dem modernen Staat und der katholischen Kirche gewesen, glaubt die Historikerin Vera Olivova. In ihrem im Jahr 2000 erschienenen Buch »Die Geschichte der Ersten Republik« schreibt sie:
Durch die Abberufung des Nuntius hat der Vatikan spezielle Ziele verfolgt. Erstens die Festigung der eigenen Verhandlungsposition, zweitens auch die Unterstützung der slowakischen nationalistisch-katholischen Hlinka-Partei innerhalb der Tschechoslowakei.
Jan Hus passte also wieder gut ins Konzept.
Zajisté, ty si prvním náměstkem Božím na této zemi, svatý oče.
Die Kunst, Hus und die Hussiten für eigene Ziele zu benutzen, haben insbesondere die Kommunisten nach der Machtübernahme von 1948 zur Verkommenheit gebracht. In ihrer Darstellung wurden der katholische Kirchenreformator zum Sozialreformer und die Hussiten beinahe zu ihren Vorgängern. Das schlug sich nicht nur in der Geschichtsschreibung und den Lehrplänen in den Schulen nieder. Im, wie es hieß, fortschrittlichen Sinne mussten auch neue historische Romane und Theaterstücke geschrieben, Werke der bildenden Kunst geschaffen sowie Filme gedreht werden. Im historischen Film Jan Hus, den der mittlerweile 100-jährige Ottokar Wawra 1954 drehte, stirbt der Hauptprotagonist nicht für seine eigene Wahrheit, sondern als Kämpfer für eine gerechte Gesellschaft. Zum berühmt-berüchtigten Verfechter der sogenannten fortschrittlichen Hussitentradition wurde der kommunistische Kulturminister Zdeněk Nejedlý. Auf seinen Wunsch wurde in den 1950er Jahren eine Replik der nicht mehr existierenden Bethlehemskapelle gebaut. Der ursprüngliche Sakralbau war 1786 wegen seines baufälligen Zustandes abgerissen worden. Bei der feierlichen Eröffnung des Neubaus im Jahr 1955 sagte Nejedlý:
Odevzdáváme veřejnost obnovenou památku.
Der Öffentlichkeit übergeben wir das neue Denkmal, die Bethlehemskapelle von Jan Hus, die unser Volk nie vergessen hat.
Náš lid nikdy nezapomněl.
Jan Hus lebt sein zweites Leben auch nach der politischen Wende von 1989, allerdings unter anderen Vorzeichen. 2015 soll anlässlich seines 600. Todestages erneut eine große Feier stattfinden. Mit den Planungen wurde eine ökumenische Kommission beauftragt, die erst vor kurzem eingesetzt wurde. In diesem Zusammenhang ist erneut davon die Rede, dass Hus rehabilitiert werden sollte.
Soweit unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Die Fortsetzung zu unserem Zweiteiler, das zweite Leben von Jan Hus, hören Sie in 2 Wochen erneut von und mit Jitka Mladková. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Und dazu wollen wir heute mit Ihnen auch indirekt zusammentreffen auf einigen der schönsten Plätze, die Prag zu bieten hat. Denn Markéta Kachlíková hat für Sie eine Lektion zum Thema Prager Plätze zusammengestellt. Mit ihrem Studio liest Irena Vernochova. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Sprachsendung geht es mit einem Ferienspaziergang durch Prag weiter. Egal ob Platz, Markt oder Ring, das Tschechische hat für all diese Begriffe eine Bezeichnung.
Náměstí.
Mitten im historischen Kern Prags liegt der Altstädter Ring.
Staroměstské náměstí.
Seit jeher das Zentrum der Prager Altstadt.
Staré město.
Früher hieß er auch Großer Ring,
Velké náměstí,
und hat bis heute ein kleines Brüderchen nebenan, den sogenannten Kleinen Ring,
Malé náměstí,
im Volksmund genannt auch
Malý Rynek.
Der bekannteste Platz in Prag ist der Wenzelsplatz,
Václavské náměstí.
Er wurde nach dem heiligen Wenzel benannt, dem böhmischen Landespatron, der auf einem Ross im oberen Teil über dem Platz thront. In früheren Jahrhunderten wurden am Ort des heutigen Wenzelsplatzes Pferdemärkte abgehalten. Sein Name war daher ursprünglich Pferdemarkt.
Koňský trh.
Der größte Platz nicht nur Prags, sondern auch ganz Tschechiens ist der heutige Karlsplatz.
Karlovo náměstí.
Er ist der Hauptplatz der Prager Neustadt.
Nové město pražské.
Die im 14. Jahrhundert von Karl dem IV. Gegründet wurde. Daher also der heutige Name, der allerdings, ähnlich wie beim Wenzelsplatz, erst seit 1848 existiert. Bis dahin hieß der Ort Viehmarkt.
Dobytčí trh.
Kein Prager würde die Plätze jedoch bei ihrem vollen Namen nennen. Im Volksmund gibt es keinen
Staroměstské náměstí,
sondern kurz
Staromák.
Keinen
Václavské náměstí,
sondern
Václavák.
Und keinen Karlsplatz,
Karlovo náměstí,
sondern
Karlák.
Ähnlich heißen der Friedensplatz,
náměstí míru,
auch
Mírák,
und der Georg von Poděbrad Platz,
náměstí Jiřího z Poděbrad,
dann
Jiřák.
Den Siegesplatz,
vítězné náměstí,
nennt man aber nicht
Vítězák,
sondern dank seiner kreisrunden Form
Kulaťák.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute. Und wir bleiben noch etwas bei der Sprache. Denn wer bedient sich ihrer Vielfalt und ihrer Ausdrucksweise besser als ein guter Schriftsteller? Zwei von ihnen wollen wir Ihnen jetzt vorstellen, davon einen in Memoriam. 1889 bei Brünn geboren, ist er heute, weniger als 60 Jahre nach seinem Tod, beinahe in Vergessenheit geraten. Der deutschsprachige mährische Schriftsteller Hugo Sonnenschein, der sich selbst als Anarchist und Utopist bezeichnete und bisweilen unter dem Pseudonym Sonka auftrat. Er gilt heute als einer der rätselhaftesten und umstrittensten deutschsprachigen Schriftsteller. Die Ursache dafür sind auch in seiner bewegten persönlichen Biografie zu suchen. Im Ersten Weltkrieg war Hugo Sonnenschein in der Roten Garde der österreichischen Kommunistischen Partei aktiv. 1943 wurde er von den Nazis nach Auschwitz deportiert. 1945 befreit, wurde er nur wenige Jahre später wegen angeblicher Kollaboration mit den Nazis vom kommunistischen Regime erneut verhaftet. 1953 starb er unter nie restlos geklärten Umständen im nordmährischen Gefängnis Mirov. Der Übersetzer und Schriftsteller Radek Mali hat vor einiger Zeit zahlreiche Gedichte von Hugo Sonka Sonnenschein neu herausgegeben. Im Radio Prag Gespräch versucht er, etwas Licht in die von vielen Fragezeichen umgebene Literatur von Hugo Sonnenschein zu bringen. Die Fragen stellte Daniel Korczak. Sie hören eine Wiederholung unseres Kultursalons vom 15. August 2010.
Und wenn ich sachlich überlege, ist nämlich lausig mein Gewand. Ich bin ganz grimmlich auf dem Wege zum Absoluten abgebrannt. Balance und Rhythmus meiner Rosen entsprechen meinem Gleichgewicht. Im Ring der Obdachnamenlosen gutiert man Glanz und Haltung nicht. Natur enthält sich in den Gästen, weil man Erziehung leicht vergisst. Ich lebe schlecht von solchen Resten, die ein Roman nicht gerne frisst. Der Mensch ist weder gut noch böse, nur hungrig oder satt gesinnt. O Bürger, göttliche Synthese des Daseins, die der Wanst gewinnt. Doch auch der Mob, der ihn verhasste, versagt mir Fremdling das Vertrauen. Denn ein Bewusstsein seiner Kaste hat selbst der Strohne in den Augen. Wenn ich mir klar zusammenfasse, bin einsam ich wie ein Genie, eine Rippelande meiner Rasse und Deserteur der Bourgeoisie. Ein Sonnenbruder aller Brüder bin ich ein klassenloser Geist und weltverkommen und entgleist und Sonka Dichter dieser Lieder.
Herr Malli, Sie haben die Verse, Gedichte von Hugo Sonnenschein, auch Sonka genannt, übersetzt. Die sind jetzt wieder in einer tschechischen Version erschienen. Hugo Sonnenschein ist ja in Kiew in Mähren geboren, hat aber hauptsächlich auf Deutsch geschrieben. Wie würden Sie ihn einordnen? Ist er ein tschechischer, ein mährischer, ein deutscher oder ein österreichischer Autor? Er selbst hat sich ja auch einmal als kultureller Bastard bezeichnet.
Ja, diese Charakteristik ist natürlich am besten, kultureller Bastard, aber was die Sprache und seine Gefühle, seine Zugehörigkeit betrifft, würde ich sagen, auf jeden Fall, er selbst hat sich als tschechischer Schriftsteller wahrgenommen. Und das sieht man auch in der Lyrik, die zwar auf Deutsch geschrieben ist, aber damals, also der lebte noch in der Zeit der Monarchie, also damals war es mit der Identität sowieso schwierig. Also ich würde sagen, er selbst hat sich als tschechischer Schriftsteller mährischer Herkunft, jüdischer Herkunft, Deutschschreibender bezeichnen. Der würde dabei bleiben.
Diese kulturelle Vielseitigkeit zeigt sich auch darin, dass er ja auch tschechische Elemente in seine Gedichte hat einfließen lassen.
Ja, also er lässt sich zum Beispiel inspirieren durch mährisches Folklore-Lieder, was finde ich sehr interessant, aber die sind auf Deutsch dann geschrieben.
Hugo Sonnenschein hat ja ein sehr vielschichtiges, ein sehr vielseitiges Werk verfasst. Wie kann man den Sonnenschein stilistisch einordnen? Als Expressionisten, als Symbolisten oder einfach als Provokateur, als Individualisten?
Expressionist, das auf jeden Fall, mindestens in dem expressionistischen Jahrzehnt, da kann man wirklich diese Tendenzen bei ihm finden. Aber der war wirklich von Natur aus ein Solitär, also da findet man Töne, wie gesagt, des tschechischen Volksliedes, aber auch der tschechischen Lyrik der Zeit. Also man hört da Töne wie von Petr Bezruč oder František Gellner. Was waren seine auf Tschechisch schreibende Kollegen sozusagen. Und dazu war der auch imstande, sehr engagierte politische Lyrik zu schreiben. Also das alles spielt eine Rolle.
Sie haben die engagierte politische Lyrik gerade angesprochen. Nicht nur wegen seiner Herkunft, aber auch wegen seiner Herkunft, seiner jüdischen Herkunft natürlich, ist Sonnenschein zuerst von den Nationalsozialisten verfolgt worden. Er hat dann einige Zeit im Konzentrationslager in Auschwitz verbracht, ist dann befreit worden 1945. Lange hat die Freiheit aber nicht gewährt. Er ist dann vom kommunistischen Regime wegen angeblicher Kollaboration eingesperrt worden und auch 1953 dann in Mirow im Gefängnis gestorben. Ist das ein Grund, warum er nach dem Krieg dann sowohl in Tschechien als auch in Deutschland, als auch in Österreich im deutschsprachigen Raum fast in Vergessenheit geraten ist?
Ich glaube, ja, das ist wirklich der Grund. Also es herrschte und bis jetzt herrscht nicht die Sicherheit, was der im Zweiten Weltkrieg wirklich gemacht hat. Und diese Unsicherheit führte dazu, dass der wirklich in allen diesen drei Ländern vollkommen vergessen wurde.
Es hat dennoch auch Versuche gegeben, ihn zu übersetzen. Ludwig Kundera, Alena Blahova haben es versucht. 1984 ist dann auch auf Deutsch sein Werk wieder in München herausgegeben worden. Sie sind jetzt so quasi der Dritte in der Reihe, der Hugo Sonnenscheins Texte auf Tschechisch übersetzt. Das sind ja alles andere als einfache Texte, auch inhaltlich. Wie geht man denn als Übersetzer an so einen Text heran? Wie geht man denn mit so einem Text um?
Naja, also ich muss sagen, diese Texte sind zum Beispiel viel einfacher als die Gedichte von Georg Trakl, die ich auch übersetzt habe. Und nachdem man so schwierige Texte übersetzt hat, ist Hugo Sonnenschein eigentlich nicht so schwierig. Und weil ich selbst auch schreibe und ich selbst gereimte Lyrik schreibe, war für mich nicht so schwierig, diese gereimte Texte ins Tschechische zu bringen.
Kann man sagen, dass Hugo Sonnenschein irgendwie auch eine Fortwirkung hat in der zeitgenössischen, tschechischen, mährischen, vielleicht auch deutschsprachigen Literatur?
Na, da weiß ich wirklich nicht, inwieweit ihn seine tschechischen Kollegen gekannt haben. Der war berühmt als Phänomen, als Mensch, aber ob der auch gelesen wurde, das weiß ich leider wirklich gar nicht.
Manchmal hat man so den Eindruck, dass sein literarisches Schaffen, seine Lyrik ein bisschen in den Hintergrund tritt, hinter dem sehr bewegten, sehr kontroversiellen Leben und überhaupt der Figur von Hugo Sonnenschein oder auch Sonka genannt.
So ist das. Ich glaube, seine Lyrik war nur ein Teil seiner Persönlichkeit. Er hat sich selbst zum Dichter selbst genannt und deswegen hat er geschrieben. Aber das war alles im Rahmen Bauens einer Legende über sich selbst.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Malim.
kein Grund zu danken.
Am Ende sucht in Irsau seiner Nähe der Enkel Zuflucht bei der Väterhaus. Von morscher Schwelle, die ich scheu betrete, ich höre das Raunen biblischer Gebete, schaue ich nach einem, der mir öffnet aus. Der Tag erlischt, die Äcker und die Gärten verdämmern und vergehen vor meinem Blick, verschneit, verweht bis in die letzten Fährten, ist meine Wege Traum und Spiel und Glück. Und das Versinken meiner Erde Grenzen in Frost und Einsamkeit der Wolkenhöhen, im Abend sehe ich dunkles Blut ergrenzen, die Opferfeuer, die bei Toten stehen. Und die Dezembernacht auf grauen Flügeln entschwebt dem ruhevollen Friedhoftal, die gar den Fernen des Himmels spiegeln die Sterne und des Mondes sich machen. Ums starre Angesicht der Landschaft breitet der Stumm ein Leichenbuch von Schatten aus, bis naht ein Bote, der von Gott geleitet, ich höre ihn, wie er durch die Eisnacht schreitet, mir gnädig aufschließt meinem Väterhaus.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 30. Juli 2011. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
posloucháte vysílání.